Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Ihr hier im Saal, auch daheim. Dankeschön. Ja, Olli hatte gerade Stress. Abgesagt. Wie oft habt ihr das in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gesehen, gelesen, gehört? Veranstaltung abgesagt. Ein Konzert, auf das ihr euch gefreut habt, abgesagt. Eine Operation, die nicht lebensnotwendig ist, abgesagt. So vieles, was in letzter Zeit abgesagt worden ist. Und es ist leicht passieren können, dass die Predigt heute auch abgesagt ist. Ne? Also 10 Euro für das Gesicht von Olli gerade. Ne? Also gehört hat abgesagt. Ja? Das macht Stress. Und in dieser Zeit, wir haben es jetzt schon oft gehört, oft bedauert sicherlich in dieser besonderen Corona-Zeit, da lernen wir Dinge neu, ganz neu. Etwas, was vollkommen ungewohnt war bis dahin, daran müssen wir uns neu gewöhnen. Und etwas ganz Neues, was wir lernen, ist ein spezieller Tanz. Den haben wir alle jetzt schon gelernt. Ich weiß nicht, wer von euch gerne tanzt. Ich werde keinen outen. Ich weiß, es gibt so den einen oder anderen begnadeten Tänzer. Ich gehöre nicht dazu. Den Distanz. Wir müssen den Distanz neu lernen. Auf Distanz gehen. Das ist ein überwiegend unangenehmer Zustand. Darauf sind wir nicht gepolt. Das ist nicht das, was uns ein schönes Gefühl macht. Distanz. Manchmal sind wir vielleicht auch froh, dass wir nicht auf Nähe kommen müssen, nicht zu nah rankommen müssen. Manches, was abgesagt worden ist, bedauern wir. Aber den 85. Geburtstag von Tante Emmy, da sind wir nicht ganz unglücklich. Wir können es auch gut schmücken und sagen, ja, wir nehmen Rücksicht an dieser Stelle. Und so ist es mit dem Abstand halten auch. Man muss Abstand halten, wir sind dazu aufgefordert. Ist man zu nah aneinander, muss man auch Abstand gewinnen oder auf Abstand gehen. Und warum fällt uns das, zumindest im Allgemeinen, so schwer? Ich denke, das liegt vor allen Dingen daran, dass der Schöpfer Gott uns anders gebaut hat, anders konzipiert hat. Wir sind soziale Wesen. Wir sind aufeinander angewiesen und auf Nähe angewiesen. Das geht schon los mit den Babys, die kommen auf die Welt und sind meines Wissens nach nicht fertig, sind sehr auf Nähe angewiesen, der Mutter, auf der Nähe, auf die Nähe der Eltern angewiesen. Und so finden wir jenseits der aktuellen Lage, die uns rational sagt, dass Abstand zurzeit eine kluge Haltung ist, eine Menge Beispiele, nicht zuletzt auch in der Bibel, die zeigen, dass Nähe und Zugewandtheit gut ist. Und diese Nähe und Zugewandtheit, die auch letzte Woche thematisch mit anklang in dem Thema 10% Dankbarkeit, 90% Gleichgültigkeit, kommen wir heute, ja, ich will mal sagen, zum Gegenpol vielleicht. In gewisser Weise zum Gegenpol, zum Kern des heutigen Themas, nämlich zur Wurzelbehandlung. Ich weiß nicht, wer von euch schon Erfahrungen gemacht hat mit einer Wurzelbehandlung. Wurzelbehandlung zählt jetzt nicht gerade zu den angenehmen Erlebnissen im Leben, die man unbedingt haben muss. Ja, Wurzelbehandlung ist nicht schön. Und deshalb nur ganz kurz angedeutet für diejenigen, die noch keinerlei Erfahrung damit haben, es ist unter Umständen langwierig, es zieht sich hin. Die Ärztinnen und Ärzte haben jede Menge Instrumente. Nicht schön. Es gibt Röntgengeräte, die Aufnahmen machen vom Körper, Aufnahmen machen vom Kiefer, damit man den Kern sieht. Es gibt, Gott sei es gelobt, Medikamente, die das, was da drin wuchert und das, was da drin wubbert, nämlich die Entzündung und den Schmerz, der damit einhergeht, dass es genommen wird. Und die Behandlung ist sehr individuell. Ist auch ein bisschen Selbsttherapie, was ich hier gerade betreibe, weil ich habe im Moment tatsächlich auch eine Wurzelbehandlung laufen. Also insofern teile ich gerade ein bisschen mein Schicksal mit euch. Und ich bin in den Händen, wie viele von euch, einer sehr guten Zahnärztin. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, zumal wir ja jetzt im Online-Format, das darf man ja sicherlich nicht machen. Aber eine gute Ärztin, zu der viele, glaube ich, aus dieser Gemeinde hingehen. Und sie sieht dieses Röntgenbild und fängt an, Instrumente zu suchen, die genau da reinpassen, genau in meine Wurzelkanäle reinpassen. Irgendwie ein bisschen sehr krumm, ein bisschen sehr eng. Und sie sagt dann ihrer Zahnarzthelferin ständig, was sie noch braucht und welches Instrument jetzt erforderlich ist. Und dieselben Instrumente würden bei dir und bei dir und bei dir und bei dir daheim nicht funktionieren. Sehr individuell also. Die Ursache ist aber dafür sehr ähnlich. Die Behandlung ist möglicherweise sehr individuell, sehr speziell, aber die Ursache, die ist sehr ähnlich. Und wenn wir jetzt zum Thema des heutigen Tages kommen und von Wurzelbehandlung sprechen, die Bibelkenner kennen eine Bibelstelle sicherlich, die ihnen sehr geläufig ist, wo von der Wurzel die Rede ist. Und diese Bibelstelle, die steht in 1. Timotheus 6, Vers 10. Und jetzt denkt ihr möglicherweise, bist du irre? Wir haben doch gerade von Dankbarkeit gehört. Letzte Woche war Erntedankfest. Wir haben davon gehört, wie viel zusammengekommen ist, wie viel zusammengelegt werden ist. Du kannst doch jetzt nicht allen Ernstes von Geiz reden. Ich meine nicht finanzielle Belange. Ich meine wirklich nicht finanzielle Belange und ich bin auch sehr, sehr dankbar für unsere Gemeinde, dass wir in finanziellen Belangen sehr großzügig auch sind, sehr gebefreudig sind. Uns auch auf diese Art und Weise zum Teil machen von Arbeiten weltweit, zum Teil machen der Arbeit, die in und durch diese Gemeinde getan wird. Also das meine ich ganz gewiss nicht. Nicht, dass sich jemand jetzt hier irgendwo auf den Schlips getreten fühlt, womöglich. Also muss ich ja wohl offensichtlich was anderes meinen. Es gibt neben dieser einen zentralen Stelle, und Luther übersetzt sie so, nämlich mit den Geiz ist eine Wurzel alles Übels. Das ist natürlich eine kernige Aussage. Und ich bin an anderer Stelle in der Bibel darüber gestolpert. Und dann habe ich ein bisschen gesucht, wo vom Geiz auch noch die Rede ist. Zum Beispiel sehen wir das in 1. Samuel 8, Vers 3. Ich werde euch jetzt nicht die Stellen alle vorlesen, das könnt ihr gerne in Ruhe zu Hause noch nachlesen. Das ist nur von dem Hintergrund her die Stelle, in der Samuel seine Söhne als Richter einsetzt. Und dann heißt es an dieser Stelle, dass diese Söhne, diese Richter, die Recht sprechen sollten, gerecht sein sollten, dass sie sich dem Gewinn zugeneigt haben. Luther übersetzt das auch an dieser Stelle mit dem Geiz zugewandt haben und sie haben das Recht gebeugt. Eine weitere Stelle finden wir im Neuen Testament, in Markus 7, Vers 22. Da sagt Jesus nicht, was von außen kommt, sondern was von innen kommt. Das macht den Menschen unrein. Nicht, was von außen kommt, sondern was von innen kommt, macht den Menschen unrein. Und im Vers 21 bis 22, da kommt eine Aufzählung. Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier. Ich vermute, ihr habt heute Morgen allesamt noch keinen umgebracht. Mord. Mord war heute noch nicht dabei. Diebstahl war, ich glaube es, heute noch nicht dabei. Und plötzlich in dieser langen Aufzählung kommt unter anderem auch Habgier. Ich finde das erstaunlich, weil auch an anderen Stellen finden wir das, zum Beispiel in Lukas 12, Vers 15. Hütet euch vor dem Geiz, finden wir da. Hütet euch vor dem Geiz. Und die Stelle, die mich eigentlich auf das Thema gebracht hat, die stammt aus Epheser 4, Vers 20. Und auch da gibt es eine Aufzählung, die eben dieses ungewöhnliche diese ungewöhnliche Reihung bringt und den Geiz plötzlich so nach vorne stellt. Und wenn man das sieht, Mord, Diebstahl, Geiz, ne, dann fragt man sich, ja, ist das denn jetzt wirklich so dramatisch? Ist das denn wirklich so schlimm? Und ich erinnere an die erste Bibelstelle, Wurzel alles Übels. Was ist Geiz? Was ist Habgier? Und in diese Reihung zählt sicherlich dann auch zum Beispiel der Neid. Habgier, ich habe das mal für mich so übersetzt, das habe ich, wenn ich etwas noch nicht habe, aber es unbedingt und zu jedem Preis haben muss. Geiz. Geiz ist für mich etwas, ich habe etwas schon, aber ich will es nicht geben. Ich will es nicht abgeben, ich will es nicht teilen. Neid. Ich habe etwas nicht und daraus resultiert bei mir ein Mangelgefühl, ein Manko, ein bitteres Gefühl der Ungerechtigkeit. Ich kann einem anderen vielleicht auch etwas nicht gönnen. Der Kölner sagt an dieser Stelle nicht jönne könne oder man muss auch jönne könne. Ne? Warum ist das in der Bibel an diesen Stellen, warum wird das in diese Reihung gebracht? Warum wird das so zentral, so prominent, möchte man fast sagen, positioniert? Warum zieht sich dieses Motiv, nicht nur, aber auch durch die Bibel durch, durch verschiedenste Stellen, das waren sicherlich nicht alle, die ich da herausgesucht habe, alles das trennt uns. Alles das bringt uns auf Distanz. Alles das bringt uns auf einen ungesunden Abstand. Wir kennen einen gesunden Abstand, im Moment lernen wir das, wie gesagt, ganz neu, aber es gibt eben auch einen sehr ungesunden Abstand zueinander und auch einen sehr ungesunden Abstand, der daraus resultiert, zu Gott. Und deshalb, denke ich, ist das durchaus wichtig, durchaus zentral, dass man sich auch darüber mal Gedanken macht. Und nochmals, es geht also vielleicht auch, aber nicht primär um Dinge wie Geld und Besitz. Das mag vielleicht auch etwas sein, was uns dann sofort anspringt, ja, auch aus diesen Bibelstellen heraus, dass es um materielle Dinge geht. Ich habe heute Morgen neben einem sehr schönen BMW geparkt, hier auf dem Gemeindeparkplatz. Ich weiß nicht, wem er gehört. Da dachte ich, ja, könnte ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite habe ich zum Fenster rausgeguckt. Da stand ein etwas in Jahre gekommener, leicht angeschrabter Opel. Markus lacht. Und dazwischen bewege ich mich. Also auch eine Frage der Blickrichtung, was Besitz, was Eigentum angeht vielleicht, was Einkommen angeht und Möglichkeiten. Das ist also sicherlich das, was uns zuerst in den Sinn kommt, wenn man von Habgier, von Geiz spricht, materielle Dinge. Aber ich denke, es ist legitim, auch weitere Felder zu beleuchten und auf andere Dinge einzugehen, die möglicherweise auch etwas zu tun haben mit genau dieser Haltung der Habgier, des Geizes und des Neides, zum Beispiel, wenn es um Status geht. Eine Position, die man innehat, oder eben nicht innehat oder innehaben möchte. Und ein anderer hat sie inne. Und es ist doch ungerecht, dass der an dieser Position ist und nicht ich. Und auch wenn wir online sind, ich darf es verraten, dieses Gefühl habe ich schon mal. Dieses Gefühl von Ungerechtigkeit. Warum habe ich diese Position nicht erreicht? Hatte ich noch in den letzten Jahren. Da habe ich mich auf eine Stelle beworben. Das war eigentlich alles glasklar. Alle Beteiligten, soweit ich das sehen konnte, waren sich darüber einig, dass ich diese Position bekommen sollte. Und plötzlich, schwuppdiwupp, habe ich sie nicht bekommen. Da hatte ich arg mit zu kämpfen. Ja, Gefühl der Ungerechtigkeit. Neid. Warum der, warum nicht ich? Heute bin ich heilfroh, dass ich diese Stelle nicht habe. Da muss ich um so viele Dinge im Zusammenhang mit Corona kümmern, da müsste ich da hätte ich diese Predigt gar nicht vorbereiten können, weil er wahrscheinlich durchgängig arbeitet. Also insofern, Lob und Dank, ich habe die Position nicht bekommen. Aber in dem Moment habe ich ein Gefühl von Neid gehabt und von ein tiefes Ungerechtigkeitsgefühl, ein Mangelgefühl, was sich bei mir breit gemacht hat. Und das mag es vielleicht auch gehen an andere Positionen, im gesellschaftlichen Leben vielleicht, dass man nicht die Position innehat, den Status hat, den man sich wünscht. Und man schaut auf andere und sagt, warum der und warum nicht ich? Oder auch in der Gemeinde. Auch da mag es so sein. Warum hat der oder die diese oder jene Position, warum sieht die Gemeinde das überwiegend so, dass der oder diejenige an diese oder jene Position gerückt worden ist und ich friste hier mein Schattendasein? Das ist nicht richtig. Und wenn man dieses Gefühl pflegt, dann entzündet es sich, dann wird es vielleicht Neid irgendwann mal, der daraus sich ergibt. Man kann aber auch ein anderes Feld aufrufen, in dem wir vielleicht diese Haltung an den Tag legen, wenn es um Zeit geht. Ihr lieben Bongards, ihr habt Zeit, nach Malawi zu gehen. Die Zeit fehlt mir. Jetzt könnte ich unter Umständen neidisch sein. Bin ich aber nicht. Aber so dieses Verhältnis, ne, warum hat ein anderer, warum hat der ständig Zeit, so viel Freizeit und ich, armer Mensch, muss ständig knechten, ich habe so viel Arbeit. Ja, darüber kann man auch neidisch sein, damit kann man auch tatsächlich seinen Struggle haben und seinen Kampf haben, wenn man das sieht, so dieses Feld der Berufstätigen auf der einen Seite und der Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel als Rentner, sehr viel Zeit haben. Man kann darüber hinaus auch so etwas entwickeln wie Neid, wenn wir uns über Ansichten und Meinungen unterhalten. Ansichten und Meinungen. Galater 5 beispielsweise, so das Manifest der Freiheit. Ja, eines meiner Lieblingskapitel so in der Bibel, ne, weil da geht es viel um Freiheit, viel um, hey, das kannst du auch noch machen. Aber Vorsicht. Das gibt es auch an anderen Stellen, ja, zum Beispiel im 1. Korinther 10. Aber Vorsicht. Paulus mahnt zur Vorsicht im Umgang mit der Freiheit. Aber wenn andere darauf schauen, dann mag es sein, dass dieses Gefühl der Freiheit, was andere dann auch sehr offensiv ausleben, was ich aber selber nicht habe, dass das bei mir so eine Neidreaktion hervorrufen kann. Zum Beispiel, warum, jetzt greife ich mal auf ein historisches Beispiel zurück, ja, um nicht möglicherweise hier Gräben aufzureißen. Ich hoffe, dass dieser Graben schon lange zu ist. Da ging es zum Beispiel früher, da gab es noch einen gebischten Chor, also so lange ist das schon her. Unter anderem um das Thema, wie lang oder wie kurz dürfen die Röcke sein? Die etwas Betagteren unter uns nicken mit dem Kopf. Also etwas, wo Freiheiten da sind, die aber von anderen nicht so gesehen worden sind und wo man möglicherweise auch so etwas wie Neid entwickelt hat darauf, dass ein anderer diese Freiheit hatte und ich selber nicht. Paulus fordert uns übrigens dazu auf, mit dieser Freiheit sehr vorsichtig umzugehen und nicht die Gewissen unserer Geschwister damit zu belasten. Ein weiterer Punkt, wo ich so etwas wie Neid entwickeln kann, ist Vergebung. Kann ich neidisch sein auf Vergebung? Oh ja. Denken wir mal an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Was ist geschehen? Der eine ist ausgerückt, hat sein Leben genossen, hat das Erbe durchgebracht, das ist die absolute Kurzversion jetzt, kam wieder zurück und ist von seinem Vater mit offenen Armen empfangen worden. Und wo war da der Neid? Bei dem anderen Bruder, der zu Hause geblieben ist. Der war neidisch darauf, ne, dass der andere wieder in diese Position reingesetzt worden ist. Also auch da mag es so etwas wie Neid geben in der Vergebung. Oder auch Geiz. Das sind ja durchaus Geschwister. Neid und Geiz. Geiz in der Vergebung, den sehen wir beispielsweise in der Geschichte, in dem Beispiel, was Jesus uns gibt, von dem undankbaren Knecht, dem viel vergeben worden ist, der aber aus dieser Haltung heraus nicht etwa oder aus diesem Status heraus nicht etwa hergegangen ist und demjenigen, der ihm wenig geschuldet hat, etwas Leichtes vergeben hat, sondern da war er geizig. Das wollte er dem anderen nicht zubilligen, das, was ihm zugebilligt worden ist. Das heißt also auch, in der Vergebung können wir sowohl Neid als auch Geiz entwickeln. Man könnte diese Liste lange fortsetzen. Man kann jetzt verschiedenste Felder aufrufen und über Lebenssituationen beispielsweise, da kann ich neidisch sein oder geizig sein. Über Wohnsituationen, da kann ich geizig sein, da kann ich neidisch sein. Also alles das wären weitere Felder, die wir aufrufen können. Ich habe dann, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und darüber nachgedacht habe, warum taucht das an der Bibel an vielen Stellen auf und auch manchmal in Reihungen, in Zusammenhängen, wo ich es vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Also die Frage danach, was macht es mit uns? Warum wird es überhaupt erwähnt? Was macht es mit uns? Geiz, Neid, Habgier, Vorsicht macht hässlich. Es macht richtig hässlich. Es führt zu Haltungsschäden. Luther hat einen Satz geprägt, ich habe ihn euch hier in Latein mitgebracht, meine Lateinkenntnisse beschränken sich eigentlich auf Asterix-Hefte. Also ich habe das mal wo abgeschrieben und hoffe, dass ich das auch richtig jetzt hier sage. Incurvatus in se, homo incurvatus in se, der in sich verkrümmte Mensch, der nur auf sich bezogene Mensch. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Und diejenigen unter uns, die möglicherweise in der Literatur sich umschauen, die auch verfilmt worden ist, ohne dass ich da jetzt auf Einzelheiten einginge, wenn ich sage, mein Schatz, dann weiß der eine oder andere sicherlich, wovon ich spreche. Vom Herrn der Ringe, von Gollum. Und wenn ihr den vor Augen habt, schön ist anders. Und warum? Er ist in sich verkrümmt, weil er nicht geben kann, weil er nicht abgeben kann, weil er total darauf fixiert ist und fokussiert ist auf seinen Besitz, nicht loslassen kann. Also die Folgen, es macht hässlich, es führt zu Haltungsschäden und sie kosten unglaublich viel Zeit, unglaublich viel kostbarer Zeit, die ich damit verbringen kann, zu geizen, zu raffen, zu behalten, Habgier zu haben, nicht loslassen zu können, neidisch zu sein, mir Gedanken darüber zu machen, warum der andere mehr hat als ich. Also es kostet unglaublich viel Zeit, kostbare Zeit. Was kann man da nur machen? Erst einmal brauchen wir die Erkenntnis der Behandlungsbedürftigkeit. Und möglicherweise, ich weiß nicht, wie das hier aussieht, wie das daheim aussieht, der eine oder andere sagt, Stefan, voll am Thema vorbei bei mir, nie Probleme mit gehabt, werde ich auch nicht haben. Die Themen spielen bei mir in meinem Leben null eine Rolle. Ich bin nicht geizig, ich bin nicht neidisch und habgierig schon gar nicht. Ja? Also dann könnt ihr daheim oder ihr auch jetzt hier vielleicht dann schon mal irgendwas anderes machen, eine WhatsApp schreiben oder irgendwie euch mit anderen Dingen beschäftigen. Da geht auch schon der Erste. Also wenn euch das thematisch nicht weiter berührt, dann habe ich tatsächlich daneben gegriffen. Aber möglicherweise sind das ja auch Erfahrungen, die nicht nur ich gemacht habe. Und gleichzeitig gilt auch, nicht jeder hat jederzeit so ein Wurzelproblem. Das wäre ja schlimm, ja? Dann wäre es ja beim Zahnarzt ständig voll. Also nicht jeder hat jederzeit gleichzeitig ein Wurzelproblem, aber möglicherweise haben wir alle schon mal unsere Erfahrungen damit gemacht. Und möglicherweise können wir die Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben, ja auch weitergeben. Also neben der sauberen Diagnose gehört dann im zweiten Schritt auch eine gute Therapie. Wie gesagt, bei mir geht es in der kommenden Woche weiter. Und wenn wir aber auf unser Thema hier schauen und nicht auf die Wurzelbehandlung meiner Zähne schauen, meines Zahnes, dann ist die Therapie, die wir da an den Tag legen, weil es ja zu Haltungsschäden führt, sicherlich zunächst mal eine Frage der Haltung, die ich selber einnehmen will. Will ich das denn? Will ich denn tatsächlich wegkommen von dieser Haltung? Und dazu gehört dann gewiss auch ein gewisses Training. Haltungsschäden, Verkrümmungen, da gibt es gute Physiotherapeuten, die uns schon mal anleiten, eine gesündere Haltung einzunehmen, eine offenere Haltung einzunehmen, keine verkrümmte Haltung einzunehmen. Und wir haben da letzte Woche auch von gehört, da gab es einen Eindruck, letzte Woche im Gottesdienst, das war so, der Tenor dabei war, dass man die geistlichen Muskeln trainieren sollte. Also Training ist nicht zunächst einmal zu sagen, lieber Gott, mach. Das sicherlich auch. Er hilft uns gewiss dabei, aber auch eine Haltung zu gewinnen, in ein Training zu gehen. Und das hängt nicht zuletzt auch mit unserem Willen zusammen. Und so kommen wir dann möglicherweise und hoffentlich und immer wieder von dieser und aus dieser verkrümmten Haltung heraus in eine Haltung der Großzügigkeit, in eine Haltung des Gebens. Wohlgemerkt, ich meine nicht das Finanzielle. Eine Großzügigkeit im Denken über andere und eine Großzügigkeit im Sprechen, das vielleicht noch mehr, über andere. Und das Ganze auch aus Dankbarkeit heraus. Diese Großzügigkeit ist sicherlich auch ein wesentliches Resultat unserer Dankbarkeit. Und vielleicht hilft euch bei all dem auch die Frage, was wäre eigentlich aus mir geworden, wenn Gott mir gegenüber nicht über die Maßen großzügig mit seiner Gnade in Jesus Christus gewesen wäre? Was wäre aus mir geworden? Und diese Haltung der Großzügigkeit, die dürfen wir weitergeben, das dürfen wir weiterreichen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen gute Besserung.